Hallo, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager. Willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast. Heute wieder einmal mit Franchise-Anwalt Andreas Frings von Busse Miesen. Und zwar hat der Andreas gerade so einen Satz gesagt: Wir sollten uns mal über Leistungen und Gegenleistungen im Franchising unterhalten und darüber mal was machen. Denn man sagt ja immer so, man kauft ein Franchise, der Vertriebler sprech. So hat Andreas das gerade ausgedrückt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass uns mal auf Aufnehmen drücken und dann unterhalten wir uns genau darüber. Und Andreas, ich freue mich, dass du dabei bist und wir uns jetzt genau über diesen kleinen Impuls, wohlgemerkt ohne Skript unterhalten. Wir schauen mal und ihr hört gerne zu, wenn ihr mögt. Hi, Andreas, willkommen.
Hallo Steffen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, lass uns mal loslegen. Du sagtest eben, wir sollten mal über Leistungen und Gegenleistungen sprechen im Franchising. Denn der Vertriebler sagt gerne, man kauft ein Franchise. Was kauft man denn? Eine Marke, ein Konzept, eine Vorgehensweise, ein Rezept, eine Schablone, eine Kopiervorlage. Das sind jetzt mal so spontan Worte, die ich zum Beispiel bei uns in der kleinen Gründerakademie benutze, um zu beschreiben, also im Sinne Einheitlichkeit der Marke. Es gibt die Leitplanken, an die muss man sich halten. Das ist alles auf dieser Kopiervorlage beschrieben, damit die Franchise-Nehmer zum Erfolg kommen, damit sie Umsatz machen. Also man kauft vielleicht ein Rezept auf dem Weg zum Erfolg, oder?
Ich würde sagen, der Ansatz ist schon falsch, denn wenn du etwas kaufst und es dir dann übergeben wird, dann darfst du es wohl auch behalten. Und das ist im Franchising, glaube ich, nicht so, denn wenn der Franchise-Vertrag endet, musst du die Kopiervorlage wohl wieder zurückgeben.
Oh, da guckt der Jurist jetzt.
Wenn du die Marke kaufst, hat der Franchise-Geber ein Problem, denn dann kann er die ja nicht mehr wem anders überlassen. Also, der Kauf ist es schon mal nicht, aber absolut richtig. Ich habe gesagt, lass uns doch mal über Leistung und Gegenleistung sprechen, denn das macht einen Vertrag üblicherweise aus. Auf der einen Seite haben wir die Leistung des einen Vertragspartners und die Gegenleistung des anderen Vertragspartners. Wenn du ein Brötchen kaufen gehst, ist es ganz einfach. Du legst ein Geldstück dahin und bekommst im Gegenzug ein Brötchen. Da können wir Leistung und Gegenleistung relativ schnell definieren. Dann haben wir Mietverträge über die Wohnung, da ist es auch noch relativ einfach. Wir haben eine Wohnung, oder der Eigentümer hat eine Wohnung und er überlässt uns das Nutzungsrecht daran, dafür zahlen wir ihm regelmäßig eine Miete.
Was kaufe ich denn da? Ja, offenbar nicht die Wohnung.
Ich kaufe nicht, da miete ich.
Ja, okay. Also ich kaufe auch nicht das Nutzungsrecht.
Nein, weil der Kauf ist sozusagen endgültig und die Miete ist auf Zeit, ein Dauerschuldverhältnis.
Also miete ich ein Franchise-Konzept.
Genau, völlig richtig. Das Franchising ist der Miete deutlich näher als dem Kauf. Also das ist definitiv so. Wir könnten jetzt hingehen und das sozusagen langsam steigern in der Komplexität, wenn du jetzt vorstellst, du gehst ins Café. Wie sieht es dort aus?
Ich gehe hin und kaufe mir das Brötchen mit einem Kaffee, aber auch miete ich mir den Sitzplatz. Möchtest du vielleicht in diese Richtung?
Genau, absolut. Ne? In die Richtung wollte ich. Wenn wir uns wieder Leistung und Gegenleistung anschauen, auf der einen Seite steht wieder nur, ich zahle Geld. Auf der anderen Seite steht dann aber schon, ich bekomme nicht nur die Lebensmittel, die ich da präsentiert bekomme, die bereitet jemand für mich zu. Da sind wir vielleicht so eher in dieser Werklieferungsrichtung, also es wird etwas für mich zubereitet. Dann aber, ich darf den Stuhl dort nutzen, die Sanitäranlagen oder was auch immer. Und es gibt ja auch Personal, das mir die Bestellung dann bringt. Das heißt, da habe ich dann auf der Seite des Kaffeebetreibers schon ein viel komplexeres Geflecht aus Leistungen. Und so lässt sich das dann weiter skalieren, zum Franchising, wo wir auf beiden Seiten plötzlich sehr verschiedene Pflichten haben. Es geht eben nicht mehr nur darum, einer bringt die Leistung A und der andere bringt die Leistung B. Das Größte ist natürlich immer noch auf der einen Seite, ich überlasse die Marke, das ist genau wie du gesagt hast, ne? Ich miete das Konzept und auf der anderen Seite zahle ich Gebühren dafür. Aber es ist nicht so einfach, weil wir haben schon darüber gesprochen, es gibt diese Innovationspflicht, das heißt, das System ändert sich. Das sind andere Themen, über die wir schon gesprochen haben. Aber auch auf der anderen Seite, der Franchise-Nehmer, der ist auch zu deutlich mehr verpflichtet, als bloß dazu Gebühren zu zahlen. Denn ein System kann nicht funktionieren, wenn die einzige Pflicht des Franchise-Nehmers ist, regelmäßig Gebühren zu zahlen.
Oh, da habe ich in einer anderen Folge gelernt, es gibt die Absatzförderungspflicht.
Sehr gut, genau darauf wollte ich auch hinaus. Es gibt die Absatzförderungspflicht, das heißt, ich bin nicht nur berechtigt, ich miete nicht nur das Nutzungsrecht, sondern ich habe auch die Pflicht, das anzuwenden, weil das ja wieder dann Auswirkungen hat auf all die anderen Partner. Wenn es in jeder Stadt, wenn meine Marke in jeder Stadt vertreten ist und gut ist, dann wirkt sich das aus, dann ist das Werbung für sich. Und aus diesem Grund ist das Geflecht der Rechtsbeziehung deutlich komplexer, als wir das zum Beispiel beim Brötchenkauf kennen.
Ja, okay. Was heißt das für uns? Also es ist eine komplexe Ansammlung von Leistungen und Pflichten auf beiden Seiten. Wie gehen wir da jetzt so damit um, dass wir das gegriffen kriegen? Jetzt auch mit Blick, wie hier, die hier zuhören, sind ja Franchise-Geber, Franchise-Manager. Was heißt das für uns im Alltag oder in der Betrachtung Franchise und im Gespräch auch mit Kandidaten, um den zu verklickern, was die hier eigentlich kaufen, in Anführungsstrichen.
Der Kern des Ganzen, wenn man so will. Die Frage, wie verkaufe ich mein Franchise? Ich benutze jetzt bewusst nochmal den Begriff, von dem wir ja gerade gesagt haben, er passt nicht. Aber wenn ich jemanden davon überzeugen möchte, dass er Teil meines Franchise-Systems wird, dann muss ich ihn davon überzeugen, dass das Verhältnis von Leistung zu Gegenleistung stimmig ist. Wenn du jetzt beim Gebrauchtwagenhändler bist schaust dir dort die Fahrzeuge an, dann versucht er dich davon zu überzeugen, dass der Preis, den du dafür zahlst, stimmig ist mit dem, was du im Gegenzug dafür bekommst. Ob das dann am Ende so ist, ist natürlich immer eine Bewertungsfrage, aber genau darauf kommt es an und genau die Frage muss ich mir auch stellen, wenn ich jetzt nicht einen Gebrauchtwagen, sondern eine Franchise-Lizenz verkaufen will. Aber auch schon vorher, wenn ich es konzipiere. Ich muss mir doch die Frage stellen, passen Leistung und Gegenleistung zueinander? Und diese Frage muss sich sowohl der Franchisegeber oder der Franchise-Manager als auch der Franchise-Nehmer stellen. Beide müssen sich die Frage stellen. Und nur wenn beide zu dem Ergebnis gelangen, das passt, kann es aus meiner Sicht jedenfalls eine erfolgreiche Franchise-Partnerschaft werden. Und das ist deswegen aus meiner Sicht der Kern des Franchisings und bei all den Fragen, die in diese Richtung ja immer wieder kommen, ich finde keine Franchise-Partner. Häufig stelle ich auch so ein bisschen ketzerisch zurück die Frage, ja, würdest du denn Franchise-Partner in deinem eigenen System werden? Würdest du Geld dafür ausgeben, Franchise-Partner in deinem eigenen System zu werden? Wenn ich die Frage nicht uneingeschränkt mit Ja beantworten kann, dann kann ich auch keinen Erfolg haben auf der Suche nach Franchise-Partnern. Umgekehrt auf Franchise-Partner-Seite natürlich auch.
Leistung, Gegenleistung, nicht so richtig zusammenpassen.
Genau.
Interessant, du sagst auch, der Franchise-Nehmer, dem kann man die gleiche Frage stellen. Ne? Würdest du dich selbst als Franchise-Partner, als zukünftigen Unternehmer auswählen?
Genau.
Wenngleich natürlich häufig genug da Zweifel noch mitschwingen. Ne? Bin ich als Franchise-Nehmer, als Unternehmer geeignet? Werde ich das alles hinkriegen, das Geld zusammenzuhalten? Ich hatte jetzt gerade eine Podcast-Episode veröffentlicht, ein YouTube-Gespräch veröffentlicht mit einer Franchise-Nehmerin aus Wien von Schülerhilfe, die sagte, sie sei als Chaotin gestartet. Und sie war vorher Chaotin und hatte ganz, ganz große Zweifel, ob sie es hinkriegen würde, rechtzeitig die Steuern zu zahlen, überhaupt alles so zu organisieren, dass dann auch noch Gewinn bei rauskommt und so weiter. Heute ist sie sehr erfolgreich. Aber das zeigt mir, was sie sich mit, ich benutze jetzt auch nochmal das böse Wort, gekauft hat. Das war eine Struktur, das war eine Ordnungshilfe. Ne? Sie hätte sich niemals, so hat sie es auch gesagt, niemals selbstständig gemacht. Aber mit diesem System, mit dieser Ordnungshilfe, mit einem guten Gespräch am Anfang mit dem Franchise-Manager von Schülerhilfe, der sie im positiven Sinne begeistert und überzeugt hat, hat sie es dann doch gewagt und ist heute eine besonders erfolgreiche Franchise-Partnerin gemeinsam mit ihrem Partner. Da wird es, glaube ich, greifbar im wahren Leben, ne? So, was man sich kauft.
Da muss man dann auch sagen, das sind zwei Unternehmer und die müssen beide für sich schauen, passt das? Ja, das ist auch das Zusammenspiel aus Eintrittsgebühr und laufender Gebühr. Ich glaube, auch darüber haben wir hier schon mal gesprochen. Auch da muss ich ja schauen, was ist denn eigentlich die Gegenleistung, die ich dafür bekomme? Und da geht es nicht darum, dass irgendwer sich die Taschen voll macht, weil also beide müssen Geld damit verdienen. Darum geht es beim Franchising. Und deswegen ist auch weniger die Frage, bekomme ich die Einzelleistung möglicherweise woanders günstiger, ne? Weil das ist dann ja immer, das ist immer das große Argument. Ich muss dann die Waren dort kaufen und woanders bekäme ich sie günstiger. In funktionierenden Konzepten ist das nicht so, weil die Marktmacht natürlich zu günstigeren Preisen führt. Oder ich könnte das Ganze ja jetzt auch alleine machen, dann muss ich keine Gebühren mehr zahlen. Auch das ist ja so ein Klischee, sage ich mal, das man immer wieder hört, wo man sagen muss, wenn das so ist, dann hat eine Partei was falsch gemacht oder beide haben dann was falsch gemacht. Aber die Frage ist doch eher, ist es nicht so, dass ich für mein Geld auch was bekomme und ist es das wert? Und die Frage müssen sich ja Franchisegeber und Franchisenehmer gleichermaßen stellen. Wenn es so ist, dass der Franchisegeber 5 Interessenten hat und als Eintrittsgebühr nehmen kann, was er will und einer bleibt immer noch dabei, dann ist das der Marktpreis des Ganzen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Nur umgekehrt wird es schwierig, wenn ich hingehe und sage, ich verzichte mal auf eine Eintrittsgebühr in der Hoffnung, dass dann schon irgendwie ja, ich klarkomme, dann kriegt das Ganze so eine Schieflage in die eine oder andere Richtung. Oder umgekehrt, ich nehme eine Eintrittsgebühr, obwohl ich dafür keine Leistungen erbringe. Das funktioniert dann nicht und deswegen ist es so spannend, ja, die Frage, was bekomme ich eigentlich für mein Geld?
Ja, ich würde gerne den Scheinwerfer mal von der anderen Himmelsrichtung her drauf gucken. Der Franchisegeber, was in Anführungsstrichen kauft der denn? Weil wir haben eben davon gesprochen, dass der Franchisenehmer verpflichtet ist zu Leistungen, ne? Und haben dieses Leistung erbringen mit dem Geldfluss in Verbindung gebracht gerade. Jetzt sprechen wir von Leistungen. Der Franchisenehmer ist verpflichtet, Leistungen zu erbringen, aber der Franchisegeber zahlt gar kein Geld dafür. Wie bröckelt da dieses Konstrukt?
Der Franchisegeber zahlt kein Geld dafür, er kauft ja auch nicht, aber auch er investiert ja. Er schult, also jedenfalls, wenn alles gut läuft, gibt es am Anfang eine Schulung, er unterstützt bei der Eröffnung und ja, er etabliert ja auch einen weiteren Standort seiner Marke. Und ja, die Anbahnung eines neuen Standorts, also eines neuen Franchise-Nehmers, ist ja auch immer ein Invest in die Vergrößerung des Systems. Auch da geht der Franchise-Geber ja ein Stück weit in Vorleistung für das Gesamtsystem, jedenfalls dann, wenn es funktioniert.
Klar, der Mieter einer Wohnung zahlt das Geld, aber das ist auch nicht alles. Er ist ja auch dann verpflichtet, die Wohnung zu unterhalten, den Garten zu pflegen, was weiß ich nicht, einfach weil es in dem Vertrag steht, ohne dass der Vermieter ihm dafür Geld bezahlt, dass er beispielsweise den Garten pflegt. Er wird ja nicht als Gärtner dann bezahlt.
Ja, und er muss ja erstmal selber die Wohnung oder das Haus erwerben. Und so ist es ja bei dem Konzept auch. Er muss erstmal das Konzept aufbauen. Er hat ja da sein Kapital dann drin und genau dafür bekommt er im Gegenzug Geld. Und das ist schon sehr ähnlich zum Franchising, wo es ja auch so ist. Ich baue das Konstrukt auf. Es muss natürlich funktionieren, weil ein Haus, wo es reinregnet, da zahlt auch keiner Miete für. Das gilt, glaube ich, auch noch im nicht funktionierenden Wohnungsmarkt. Aber Das ist ja beim Franchising genau das Gleiche, nur dass es eben nicht so leicht erkennbar ist, ob es reinregnet oder nicht.
Ins Franchise-System, ja. Also am ehesten sieht man, ob es reinregnet, denke ich, im Gespräch mit bestehenden Franchise-Nehmern, ne? Dass man mit denen quatscht, die da schon wohnen in der Bude und die dann fragt, regnet es dir in die Wohnung rein? Sozusagen, also machst du Gewinn, ist dein Einkommen hoch genug, hast du Spaß bei der Arbeit? Wie war der Gründungsprozess? Wie wurdest du begleitet während der Gründung? Welche Schulungen hast du erhalten? Waren die wertvoll? Wie ist das Handbuch für dich? Nutzt du das überhaupt oder steht das sozusagen ja, verstaubt im digitalen Schrank? Und so weiter und so fort. Das sind ja ganz viele Fragen, die ich einem Franchise-Partner stellen kann, genauso wie einem bestehenden Mieter einer Wohnung, um herauszufinden, ob das Ganze Hand und Fuß hat, im übertragenen Sinne, ob es reinregnet oder alles schön dicht ist auf Dauer.
Ja, und überzeugt mich das Produkt? Ja, das ist ja auch immer eine Frage, die man da ja stellen muss, ne? Und
würdest du die Wohnung wieder mieten?
Genau. Ja, das meine ich, ist tatsächlich die Frage. Oder würde der Eigentümer auch selbst oder der Vermieter selbst drin wohnen wollen? Ja, das ist dann wieder diese Frage, die sich da stellt.
Franchise ist wie Mieten, okay. Könnte ein Schlagwort sein, wenn man Franchise erklärt, ja.
Ja, doch, durchaus. Also die Ähnlichkeit ist wirklich sehr, sehr hoch. Also.
Ja. Während die Leistungen des Franchise-Gebers, glaube ich, allgemein bekannt sind, gerade jetzt hier im Kreise der Zuhörer, von Marke zur Verfügung stellen, Schulungen anbieten, was wir alles gesagt haben, Marketingleistungen, vielleicht Unterstützung, Mitarbeiter zu gewinnen, das Konzept an sich und so weiter und so fort. Wie würdest du denn demgegenüber die Leistungen des Franchise-Nehmers zusammenfassen? Weil davon kriegt man so eine schöne Aufzählung in der Regel nicht so zu sehen.
Ja, also er hat natürlich in erster Linie in der Regel Zahlungspflichten, also er hat Gebühren zu zahlen. Das ist schon im Großen und Ganzen die Hauptleistungspflicht. Das wird manchmal modifiziert, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber das ist die wichtigste Pflicht. Die nächste Pflicht ist, das Konzept tatsächlich anzuwenden, damit es eben bekannt wird, also das Konzept bekannt zu machen. Und dann hat der Franchise-Nehmer noch Schutzpflichten, also weniger Leistungspflichten als vielmehr Schutzpflichten. Das heißt, er muss auch unterlassen, was dem Ruf der Marke schädlich ist. Er hat seine Mitarbeiter anzuweisen, die Richtlinien, das Konzept zu verfolgen und nicht auf eigene Kappe alles ganz anders zu machen, weil das ist ja dann wieder das umgekehrte Phänomen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, oder wenn es irgendwelche Skandale gibt oder so, das färbt ja auf die ganze Marke ab. Und deswegen ist ein wichtiger Part natürlich immer auch die Schutzpflicht. Also ja, die Marke bekannt zu machen, aber eben auch für alles zu unterlassen, was dem Ruf der Marke schädlich ist.
Ich denke da an vor ein paar Jahren, die ging es durchs Internet und die Presse, Äußerungen eines Franchise-Nehmers oder seiner Mitarbeiter, weiß ich nicht, eines Pizzalieferungsdienstes, Standorts mit irgendwelchen rassistischen Bemerkungen, als dann ein wie auch immer farbiger Mensch reinkam. Das ging ganz schön durch die Presse und hat mit Sicherheit der ganzen Marke massiv geschadet, ne? Das wäre so ein Beispiel der Schädigung, der Unterlassung. Da plötzlich eine Marke in einen rechtsextremen Milieu zu verschieben durch Verhalten.
Gibt es ja wieder aktuelle Beispiele leider, aber es ist häufig so, man verknüpft alle Nachrichten oder es werden alle Nachrichten immer mit der Marke und nicht mit Rechtsträgern verknüpft. Das ist das, worauf wir im Franchising auch hinaus wollen. Wir wollen nicht, dass man bei dem Franchise-Nehmer XY seinen Burger isst, sondern bei der großen Marke. Das ist das, worum es geht im Franchising, aber es funktioniert eben ins Negative genauso.
Ja, super. Dann lass uns gerade noch versuchen, den Abschluss rund zu machen. Einen letzten philosophischen Impuls, den wir draus ziehen, ein letztes Learning.
Dass wir schauen müssen, ob es in unserem Franchise-System durchs Dach regnet.
Ja, genau. Vielen Dank für dieses abschließende Bild. Euch da draußen wünsche ich, dass es euch nicht ins Franchise-Konzept reinregnet, sondern ganz viel Erfolg, dass ihr euer Glück teilt mit eurem Franchise-Partner und dann gemeinsam zum Erfolg seid, kommt und im Erfolg seid. Und lieber Andreas, dir Dankeschön für diese sehr spontane Episode. Wir sollten mal über Leistungen und Gegenleistungen und das Kaufen von Franchise sprechen. Und ja, ich weiß nicht, ob es sich komisch anhört, wenn wir zukünftig alle von Mieten von Franchise sprechen, aber zumindest wäre es passender. Das habe ich jetzt mitgenommen. Danke dir dafür und euch da draußen. Alles Gute. Dir auch. Ciao.
Tschüss. Tschüss, Steffen.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne macht es gut. Bis zum nächsten Episode.